Ne? Es reicht einfach nur zu sagen, dass es bei manchen Menschen einfach noch schwierig ist und noch nicht angekommen ist, dass tatsächlich das andere Geschlecht, was nicht so typisch im Kopf sich darstellen lässt, dass diese Personen tatsächlich auch was können, das Gleiche können oder Dinge vielleicht sogar besser können. Es ist komisch, weil jeder denkt sich, hä, heutzutage, das sollte eigentlich gar kein Ding mehr sein. Aber doch ist es leider.
Bumm, zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matz. Unterstützt von Tama.
Moin, Anni.
Hi.
Na?
Alles klar.
Ja, sicher. Wo erwische ich dich? Fragt man ja so.
Was? Wie bitte? Woher?
Wo erwische ich dich?
Ja, also aus Halle Saale bei Leipzig.
Zu Hause.
Gerade am Trommelstimmen gewesen und natürlich hast du mich da rausgerissen.
Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, wir haben jetzt ziemlich lang rumgeeiert, nenne ich es mal.
Ja, ja, ja.
Aber wirklich lang? Wann haben wir zum ersten Mal geschrieben? 2023 oder so?
Oh, locker vor 2 Jahren. Und ja. Wahnsinn, dass du da überhaupt dran geblieben bist. Da bin ich dir super dankbar dafür.
Naja, wenn man sieht, wie unregelmäßig ich meine Folgen veröffentliche, dann kann man erahnen, dass ich auch nicht immer der Typ mit dem meisten Plan bin. Aber im Moment schaffe ich es ja wieder.
Passt, ja.
Ja, ja, sehr gut. Da haben sich 2 gefunden.
Das lange wird doch gut. Ja, mir geht's super. Beschissenes Wetter draußen, aber mir geht's
ja,
super.
Furchtbar.
Könnte nicht besser sein. Wie geht's dir denn?
Mir geht's super. Ich habe dir ja gerade schon erzählt, mein Tag heute ist irgendwie merkwürdig. Irgendwie klappt nichts, aber dann letztendlich doch wieder alles gut. Mir geht's super. Ich habe es am Wochenende krachen lassen, mal wirklich untypisch für mich, ein bisschen doller. Und ich bin jetzt über 40 und ich merke das. Mein Körper rächt sich. Ich werde das so schnell nicht wieder machen.
Na, hör mir auf, also ich bin Anfang 20 und ich fühle mich aber wie 70. Ich dachte mir am Wochenende auch mal, ich gehe zu so einem Mittelalter-Party-Ding und da trinke ich jetzt mal Met. Bisschen ist es aber auch geblieben. Ich sag mir auch, Mensch, heute lasse ich es krachen, ich bin ja noch jung. Und dann, doch nicht. Geh doch mal ins Bettchen.
Ja,
kriege ich nicht mehr hin.
Du bist nicht nur Schlagzeugerin, sondern auch Drumtech.
Ja, also irgendwie alles verteilt.
Alles verteilt.
Ja, wo soll ich denn anfangen, ne? Also,
du hast gerade gesagt, dass du gerade noch am Trommelstimmen warst. Es ist jetzt der Montag früher Abend. Warum und wofür hast du Trommeln gestimmt?
Also ich bin absoluter Freak, was Trommeln angeht, was Geschichte angeht, die ganze Materie an sich. Also ich habe das gelernt. Also ich habe bei Musikhaus Thomann in der Schlagzeugabteilung gelernt und da wurde meine Liebe für das Equipment halt noch sehr gefestigt. Also ich sammle Snare Drums und Becken und eigentlich alles, was rund mit Trommeln zu tun hat, also rund um Trommeln zu tun hat. Auch historische Stücke und ich bin da voll drin. Und natürlich muss auch mal ein Fellwechsel durchgeführt werden und ich habe mir vor kurzem ein schönes Sammlerstück wieder zugelegt, weil kannst nicht lassen, ne? Die Tama Warlord-Reihe hat es mir angetan. Also ich bin bei Tama voll hängen geblieben, weil ich damit aufgewachsen bin. Also Tama Meinl, so die Kombination.
Ja.
Und dann diese Warlord-Reihe. Ich liebe alles, was rund um das Thema Barock und Geschichte zu tun hat. Also meine ganze Wohnung ist gefühlt ein Schloss. ist halt eine Wohnung, ne? Aber so eingerichtet.
Ja.
Ich habe es zumindest versucht.
Ja, ja.
Und diese Snare, die spiegelt mich halt komplett wieder in diesem Stil.
Geil.
Ich weiß nicht, ob du die jetzt so vor Augen hast, die Reihe.
Ich hab die nicht vor Augen. Ich habe das natürlich schon mal gehört. Ich bin ja auch Tama Artist jetzt auch schon seit vielen Jahren.
Mhm.
Beste Firma, Tama Meinl. Aber immer, bei jeder Gelegenheit. Und aber von wann ist denn dann diese Trommel? Weil, ich weiß nicht, Tama gibt es jetzt 50 Jahre, das weiß ich. Nee, jetzt 51, weil ich war letztes Jahr auf der 50er-Sause. Du warst auch da?
Ja, wir haben es nicht gesehen. Schande.
Ich bin sogar rumgerannt, habe Leute interviewt. Da habe ich, schade, dass ich die nicht erwischt habe.
Ich bin da wie so ein Feuermelder. Also man erkennt mich doch an den roten Haaren. Ja, meine Güte.
Hey, man muss aber sagen, da waren so viele Leute. Also das war wirklich doll.
Oh, das stimmt, das war heftig.
Ja.
Wahnsinn. Also Wann die jetzt genau produziert wurde, ich habe die auch nur von einem Verkäufer auf Kleinanzeigen abgekauft.
Ja.
Aber die wurden 2010, haben die aufgehört, die zu produzieren.
Ja.
Irgendwie leider, weil es sind wirklich ganz tolle Dinger. Und sehr einzigartig, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, so ein Sammlerstück zu haben, was dann halt nicht mehr rauskommt. Ja, die haben ja jetzt, also dieses 50-Jahre-Jubiläum, das war auch ganz spannend, da haben die diese Bell-Bronze-Geschichte irgendwie nochmal rausgebracht und viele, die die Originalen aus den 80er, 90ern hatten, oder müsste irgendwie so die Drehe gewesen sein, ne? Die haben sich richtig geärgert, weil die dann nicht mehr für arschteuer Geld verkaufen konnten, weil die ja wieder neu aufgelegt wurden. Ist super spannend. Ja, und deswegen hoffe ich auch ein bisschen, dass die dabei bleiben bei den paar, die die produziert haben. Genau, und weil ich dieses Snare so liebe, diese Reihe, da musste da auch ein schönes Fell drauf wieder.
Ja. Ja, alles klar. Wie fing denn die Faszination an bei dir fürs Schlagzeug? Du bist ja nicht ohne Grund zu Thomann in die Schlagzeugabteilung gegangen sein zum Lernen. Wann hast du gemerkt, so irgendwie Schlagzeug spielen finde ich gut, und wann hast du angefangen Schlagzeug zu spielen?
Also ich habe tatsächlich mit Akkordeon angefangen, weil meine Mutter Akkordeon gespielt hat, und da dachte ich mir so, ihr zuliebe will ich das Instrument auch mal. Dann habe ich die Schule gewechselt als Kind und da war ein...
Mit wie vielen Jahren?
Oh Gott, in die Oberstufe bin ich so, oh Gott, 9, 10 gewesen, irgendwie so die Drehe. Und habe aber in der Grundschule schon angefangen mit Schlagzeug spielen, weil das Orchester hat vorher schon Leute angeworben. Ja, und da dachte ich mir, Mensch,
in der Grundschule?
Cool. Ja, genau, da ist der Dirigent von Schule zu Schule gezogen und hat gesagt, ja, hey, wir haben hier ein Orchester, hat wer Lust? Hat auch ein paar Instrumente vorgestellt. Ja. Und da dachte ich mir so, ein Schlagzeug, das ist es. Hab mir beim Tag der offenen Tür da auch mal das Orchester angeguckt und die waren so ein bisschen besonders. Die haben beim Spielen irgendwie getanzt. Also wenn die so Zugaben gespielt haben, Tequila, das kennst du, das Lied, wo nur ein Wort drin vorkommt.
Ja, genau,
das haben die ganz lustig umgesetzt. Genau, das haben die lustig umgesetzt. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Also es hat sich später auch bewahrheitet, dass Orchestermusiker natürlich sehr viel trinken. Ja, und da hat das Lied auch perfekt gepasst. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war mir das noch Bums. Ja, und dann bin ich halt in das Orchester eingestiegen und es war anscheinend für mich vorbestimmt, dieses Instrument. Ich habe erst vor einem Jahr ungefähr ein Kinderbild von mir gesehen, wo ich mit einer Trommel irgendwie da hänge. Also das muss einfach vorbestimmt gewesen sein. Genau, und so kam ich halt zu dem Instrument und habe dann auch nicht nur Schlagzeug gelernt, sondern alles ringsum Percussion, auch Orff, Pauke habe ich gespielt. Ja, dann irgendwann auch meine Faszination für Metal entdeckt und dann mochte ich halt Metal sehr gerne spielen und ja.
Ja, warte, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Da heißt es die Orff-Instrumente, weil ich habe auch eine sehr große Orff-Vergangenheit. Ich habe alles gespielt. War das dann auch im Zuge des Orchesters oder hattest du einen Unterricht und bist alles durchgegangen oder wie war das? Und welche Instrumente mochtest du im Orff Instrumentarium am liebsten und welche mochtest du nicht so gerne? Weil jetzt viele Fragen.
Ja, viele Fragen. man wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser reingeschmissen, also das, was gerade für Songs gebraucht wurde. Ja, da wurde halt gesagt, ja, befass dich mal damit und dann immer mal ein bisschen im Unterricht durchgenommen.
Ja.
Ja, das war so ein bisschen Learning by Doing, nichts super Professionelles, weil es war halt ein Jugendblasorchester.
Ja.
Ja, also Xylophon habe ich gehasst, war nicht so meins. ich war dann doch eher
viel
so
zu viele Töne.
Ja, war dann doch eher so der Percussion-Mensch und Pauke fand ich sehr cool. Oder mal für irgendwelche Märsche Becken zusammenschlagen, fand ich auch richtig cool.
Ja.
Aber hauptsächlich Pauke, das war mein Liebling.
Also schon eher die rhythmischen Sachen.
Genau, das war total mein
also,
Ding.
Genau. Ja, cool. Cool. Und mit diesem ganz, ganz kleinen Kram, so Bongos, Congas, gut, die sind nicht so klein, aber auch so, gibt ja dann auch so Claves und so Rasseln und so Klimperglöckchen und so. Das gehört ja auch alles zum Karl Orff-Instrumentarium.
Ja, das war auch total meins. Wir haben viel Filmmusik gespielt, waren aber leider nicht so viele Musiker. Budget war auch sehr begrenzt, weil das damals so ein bisschen in einem Brennpunkt war und das auch nicht unbedingt gefördert wurde. Also habe ich mir dann bei den bisschen größeren Auftritt ein bisschen was zusammengebastelt, habe dort so einen Notenständer genommen und das als Percussion-Table genommen. Da habe ich alles draufgelegt oder mal irgendwie eine Triangel dran gebunden, weil ich musste ja Pauke und den Kleinkram gleichzeitig spielen. Also habe ich mit einer Hand teilweise Pauke gespielt. Natürlich beim Wirbeln ist das ein bisschen schlecht. Aber ja, habe dann halt Pauke und den Kleinkram gleichzeitig gespielt. War lustig. Ganz lustig. Und dann bin ich von A nach B gehüpft. Habe mir damals tatsächlich beim Auftritt, ich war ja ganz hinten, ne, hat man nichts gesehen, habe mir solche Kuschelsocken angezogen, weil man da einfach über das Parkett besser gerutscht ist. Und dann bin ich ganz schnell mal von Kongas zu Pauke zu meinem Kleinkram gerutscht. Ja, da hatte ich mal die lustigsten Socken an und wir haben uns hinten gefreut, ne?
Ja, ach cool, ja. Ja, ja, super. Nee, und gerade bei so Orchestern ist das Schlagwerk ja, also erstmal steht es ja irgendwie immer so ein bisschen extra, weil das heißt ja, jetzt bitte die Musiker auf die Bühne und jetzt die Schlagzeuger. Also es sind ja, man ist ja kein Musiker, sondern man steht so ein bisschen da. Aber es ist auch tatsächlich eine spezielle Rolle, weil man ja mit seinem Rhythmus das, also natürlich in Zusammenarbeit mit den Dirigenten, aber das Orchester ja so ein bisschen anleitet und man muss immer so einen ganz, ganz kleinen Moment vorausdenken.
Ja.
Oder siehst du das auch so?
Ja, man muss schon wie ein Flitzebogen gespannt sein und immer auf alles bereit sein.
Ja. Ja, ne?
Und weil man das auch so ein bisschen verfeinert, wir haben uns nicht immer 100% in den Noten gehalten. Also es war auch erlaubt, ein bisschen was hinzuzufügen, wo wir gesagt haben,
schön.
Passt gut. Du bist ja als Percussionist und Schlagzeuger so ein bisschen wie Salz. Ohne Salz schmeckt das Essen nicht und du fügst halt dem Ganzen das Salz hinzu und deswegen musst du auch vorher ein bisschen denken, was würde da jetzt noch zusätzlich gut kommen, ganz
voll
spontan.
Gut. Ja. Voll gut, ja. Ja, ich finde das auch bei Bands total interessant, wenn die einen Schlagzeuger haben und dann noch einen Percussionisten dazu, da gucke ich mir immer an, was da genau gespielt wird. Das finde ich total faszinierend.
Ja, ich habe es auch sehr geliebt. Ich vermisse es auch ein bisschen, aber Drums war natürlich immer das, was ich am liebsten gemacht habe.
Ja. Ja, an dieser Stelle möchte ich Claudia Lippmann grüßen, die Percussionistin vom Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld.
Ja,
sie macht das fantastisch, voll gut. Genau, dann kam der Metal. Wie kannst du dich noch an deine ersten Berührungspunkte daran erinnern und beschreib mal diese Faszination, die das ausübt?
Ja, also ich bin in einer Familie aufgewachsen, die gar nichts mit Rock oder härteren Musikrichtungen zu tun hatte. Und dann hatte ich halt einen Schlagzeuglehrer, der war Metalhead. Fun Fact, ich habe den vor kurzem erst getroffen und das war sehr amüsant, sich da so auszutauschen. Schützling
cool.
Wird jetzt selber Lehrer, also nein, nicht wird, ist. Ja. Ja, okay, zurück zur Story. Der war halt Metalhead durch und durch. Und wir haben nie irgendwelche Songs nachgespielt, was ein bisschen komisch war. Und dann einmal so gegen Ende hin fing er dann an mit Nightwish. Meinte so, ja, wir spielen jetzt mal nach einem Lied. Ich so, was denn da los? Auf einmal nach einem Lied spielen. Und Nightwish ist ja so Symphonic Metal. Und das war halt mein erstes Lied, was ich mit dem zusammengespielt habe. Deswegen hat es mich da in der Hinsicht schon gecatcht. Und irgendwie dachte ich mir so, das war ganz schön dolle. Und dann fand ich es irgendwie cool und habe da mehr so reingehört und bin dann über Symphonic Metal dann, also nicht nur Nightwish, auch über Epica dann so ein bisschen da reingerutscht und dann kam meine Metalcore-Phase mit 15 ungefähr. Und dann später
wurde es. Bestes Alter dafür.
genau, das ist so richtig Klischee.
Aber welche Bands waren das dann zum Beispiel? Das ist schon ein bisschen härter geworden, ne?
Oh ja, ich habe auch so Post-Hardcore gehört. I Prevail fand ich damals toll. Bring Me the Horizon, Bullet for My Valentine, einfach die Klassiker.
Ja, das war da ja auch wirklich so, also das war ja richtig fett dann da zur Zeit auch, ne?
Ja, genau.
Ja.
Das war dann eine Zeit lang mein Ding und dann wurde später ein bisschen derber. Und jetzt bin ich so halt bei Lorna Shore und Co. hängen geblieben. Die mag ich sehr. Aber es wird gerade auch ein bisschen sanfter. Ich entdecke also die Power-Metal-Phase gerade, war ich nie Fan von und jetzt wird es irgendwie Teil davon, weil ich auch gerade in dieser Folkrock- und Power-Metal-Richtung arbeite und da hat es mich so ein bisschen angesteckt. Ja, das war so mein Metal-Reinhörverlauf.
Ja. Ich finde das auch oft immer wieder gut und habe auch dann oft immer wieder Phasen. Also bei mir ist, glaube ich, wenn es zu doll wird und man dann gar nicht mehr die einzelnen Instrumente dann unterscheiden kann und abstrahieren kann, wenn es dann zu wild wird, dann bin ich da auch, glaube ich, raus. Aber ich höre schon auch, also phasenweise schon auch gerne so hartes Zeug. Ich habe jetzt vor ein paar Folgen, zu dem Zeitpunkt, wie wir das aufnehmen, ist sie noch nicht veröffentlicht. Aber ich habe gerade mit Dirk Verbeuren von Megadeth gesprochen. Mhm. Das war auch sehr interessant.
Ja, cool.
Ja, das war auch für gut. Da habe ich mich da auch mal wieder in Megadeth und in Soilwork habe ich mich auch reingehört für seiner Band davor.
Oh ja, Soilwork, das mache ich Zeug. Auch gern.
Ja. Ja. Ja, genau. Deswegen bin ich gerade ein bisschen im Thema.
Ja, das war auch so ein bisschen mein Übergang zu dem bisschen heftigeren Metal-Soilwork.
Ja, okay, verstehe. Ja, verstehe. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das so Türen öffnet. Ja. Ah, super, super starker Typ. Also so entspannt war echt. Es war toll mit dem. Genau. Und wie hast du das dann aber aufs Schlagzeug umgesetzt bekommen? Ich meine, wenn du mit Nightwish angefangen hast, mal nach einem Song zu spielen, das kann ich mir noch vorstellen, das geht ja auch gut. Aber wie ist es denn bei dann so härteren Sachen? Also ich kann mir vorstellen, dass man dann mit 15, 16, so was Geschwindigkeit angeht und so, dann auch an seine Grenzen stößt.
Ja, auf jeden Fall. Ach, gute Frage. Also ich habe dann geübt und geübt. Anfangs war ich gar nicht so hinterher beim Üben. Ich hatte nicht unbedingt die Motivation und ich hatte es auch als Mädel nicht so leicht in dem Orchester bei den ganzen Jungs, gerade so, das ist das Alter, wo alle ein bisschen gemein sind. Und irgendwann hatte ich dann eine Phase, da dachte ich mir so, nee, jetzt könnt ihr mich alle mal, jetzt fange ich an richtig zu üben. Und habe dann mir auch eine Doppelfußmaschine zugelegt und dachte mir, ja, ich frage mal meinen Lehrer, vielleicht kann ich mir ein bisschen was zeigen. Ich habe dann auch den Lehrer gewechselt, der nicht mehr so viel mit Metal zu tun hatte, aber der hat mir halt gezeigt, wie es so ein bisschen funktioniert. Und da habe ich dann angeknüpft, mich ganz viel belesen, immer mal Videos geschaut, ja. Und dann habe ich das erst später so richtig ausgeprägt, Double Bass, Doppelfußmaschine, alle möglichen Techniken. Ja. Das kam erst vor ein paar Jahren. Also als Teenager war ich da gar nicht so hinterher, habe halt eher die langsamen Dinge gespielt. Und als ich dann nach der Schule zu Thomann gegangen bin, hatte ich auch einen meiner besten Freunde dort wiedergefunden. Ja. Wir kannten uns vorher schon und der hat mich dann so ein bisschen dazu gebracht, zu Thomann zu gehen. Und der war auch Metalhead durch und durch, der hat uns so ein bisschen supportet. Und dann habe ich mich in diese ganzen Techniken so ein bisschen reingefuchst. Und ja, dann fing das erst so richtig an und dann habe ich geübt.
Ja,
gerade auch zu Corona-Zeiten, wenn der Laden geschlossen war, da hat man halt mal Däumchen gedreht und sich auch mit einer, mit so einem Practice-Pad und mit einer Doppelfußmaschine und einem Practice-Pad aus dem Laden dort hingesetzt und ein bisschen geübt.
Ja.
So fing das dann so richtig an. Bin dann auch tatsächlich meiner ersten Band beigetreten. Das war eine Punk-Band. Und so Punk, Rockband, irgendwie ziemlich gemischt. Und da fing ich dann an, auch Double Bass so einzusetzen.
Mhm.
Ja, und dann immer mehr so Metal-Einflüsse reinzubringen. Kam aber tatsächlich immer ganz gut beim Publikum an. Also habe ich das dann so beibehalten. Genau.
Ja, cool. Ja, cool. Du sagst, du bist nach der Schule zu Thomann gegangen. Hast du dann deine Ausbildung gemacht oder was genau?
Und, genau.
Als was?
Als Einzelhandelskauffrau für Schlagzeuge. Also im Einzelhandel muss man sich ja immer spezialisieren, je nachdem, wo du halt deine Ausbildung machst. Und das war halt bei mir Schlagzeuge, nicht Instrumente allgemein, weil Thomann ist ja wie so ein riesen Einkaufszentrum, wo jede Abteilung so sein eigener Laden ist. Genau, und da war ich in der Schlagzeugabteilung. Ich habe mir schon zu Schulzeiten gesagt, ich möchte halt Schlagzeugerin sein, möchte damit mein Geld verdienen. Aber ich will auch keine Schlagzeugerin sein, die das Instrument nicht kennt. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich will mein Instrument kennen, ich möchte alles, jede Ecke, jedes Detail, jeden geschichtlichen Aspekt davon wissen. Und dachte mir, wo sonst, wenn nicht bei Thomann? Und die haben mich dann auch sehr gerne genommen. Ja, und da habe ich dann alles Weitere gelernt, mir auch viel angelesen, weil da einfach die Zeit dann da war.
Ja.
Wenn man halt den ganzen Tag mit dem Instrument.
Ja, wenn dann zwischendurch auch noch Corona. Also ich hätte jetzt so klischee-mäßig gedacht, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne, weil Thomann ist ja riesig, so fast so ein bisschen der Amazon für die Musik. Und ich hätte gedacht, dass man dann da stumpf Sachen verkauft und in Kartons packt. Aber so, was du erzählst, dann so war es überhaupt nicht. Wenn du wirklich das Instrument kennengelernt und gelernt hast und auch die Geschichte dazu, das finde ich total schön zu hören.
Ja, es ist tatsächlich gar nicht so. Es gibt dort mehrere Abteilungen, so wie du sagst, in Kartons packen, das macht das Lager. Und die Leute im Einzelhandel, die verkaufen nicht nur. Also du wirst dort gar nicht eingestellt, wenn du keinen Plan vom Instrument schon vorher hast. Du musst dort halt ein gewisses Grundwissen haben über Hölzer und was weiß ich nicht. Und dann wirst du dort einfach nur geschliffen. Also man berät wirklich zu jedem Einzelteil, zu jedem Produkt, was rauskommt und schaut, ja, was am besten zum Musikstil und auch zum Charakter des Kunden passt. Sowohl Design als auch vor allem klanglich. Ja, das wird dann halt ausgeprägt dort. Also es hat nichts mit Verpacken zu tun. Selten, wenn mal, wenn es gewünscht war, dass ein Becken, was vorher angespielt wurde im Laden, wenn es genau das eine sein soll, dann hat man natürlich mal was eingepackt.
Ach so,
oder nur noch das eine verfügbar war. Dann hat man was eingepackt, ja. Aber sonst war es halt viel, was aus dem Lager bestellen, aufbauen, stimmen, Aufschnelligkeit. Und da habe ich dann auch dieses ganze Aufbauen, Stimmen halt gelernt und die ganzen Ersatzteile kennengelernt. Und bin dann halt auch so ein bisschen in die Drumtech-Richtung gerutscht. Weil ich muss schnell sein, musste das richtig machen. Und da hat das halt ganz gut gepasst.
Ja, aber wie kam das denn, die Umsetzung aufs wahre Leben, dass du dann wirklich bei einer Band als Drumtech dabei warst?
Ich war damals noch ein bisschen jünger und habe immer mal ganz gern Party gemacht, habe dann war in einem Probenraumkomplex bei Freunden und wir haben dort immer so ein bisschen rumgejammt, weil alle irgendwie Musiker waren, haben ein bisschen Party gemacht und durch Zufall war halt eine bekanntere Band da auch in diesem Probenraumkomplex. Und die kamen frisch von einem Festival und da war auch noch eine andere Band dabei irgendwie. Ja, so hat man sich dann irgendwie mal kennengelernt und habe tatsächlich auch irgendwie ein wenig verliebt. Und dann kam ich da so ein bisschen rein in diese Richtung und habe dann immer mal die aufgebaut und so weiter, auch beim Summer Breeze. Und weil ich hatte dann lange Zeit später irgendwie mal ganz frech, wie ich bin, D'Artagnan angefragt. Und der Matze von D'Artagnan, der meinte, sorry, dass ich jetzt so lange nicht geantwortet habe, das ist mir voll untergegangen, aber frag doch mal unseren Manager. Und dann bin ich zum Jan Meyer Lights, kennt man eigentlich, der überall Lichttechnik macht, gekommen. Mhm. Der hatte mich dann eingeladen, in Leipzig zum Konzert zu kommen. Da habe ich dort so ein bisschen Probe auf und ab, nicht aufgebaut, abgebaut. Ich hatte damals Spätschicht und konnte nur noch zum Schluss ein bisschen kommen. Ja, und dann haben die mich halt so ein bisschen kennengelernt und fanden das ziemlich gut, was ich so gemacht habe.
Ja.
Aber Drumtech nicht jede Band kann sich dann halt einen Drumtech leisten ist immer praktisch. Klar. Ja, auf jeden Fall kam ich dann so zu dem Kontakt zu dieser Band und dann hieß es irgendwann mal so, spontan kannst du mal für Merch einspringen. Habe ich dann gemacht, dachte mir, ja, warum nicht, ist bestimmt cool. Und dann habe ich am gleichen Tag meine Sachen gepackt, bin nach Nürnberg gereist und dann ging es halt los für ein paar Tage Tour. So habe ich die Jungs auf jeden Fall dort kennengelernt und der Tontechnik von denen war der Sänger von Dominum und Dominum brauchte Backliner und auch Merch, also hier und da immer mal und so bin ich dann auch zu Dominum gekommen und habe dann dort auch getaggt. Bin jetzt für dieses Jahr auch für Rock am Ring und Future Palace geplant, da freue ich mich dann auch sehr. Ja, also das… weil ich mal frech war und einfach gesagt habe, brauchst du wen, ne? Hat mir das ein paar Türchen geöffnet.
Ja, voll gut. Du hast vorhin kurz gesagt, dass es für dich als Frau in dem Orchester unter so vielen Männern manchmal nicht so leicht war. Und wie ist das denn? Also kann ich mir vorstellen, finde ich trotzdem, also nervt. Es gibt keinen Grund dafür. Wie ist das denn als Drumtech?
Auch gar nicht mal so leicht.
Ja, ich kann es mir vorstellen, weil du bist die erste weibliche Drumtech, mit der ich spreche, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, da fühle ich mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen besonders. Sag trotzdem mal Dank. Ja, also es ist tatsächlich gar nicht so leicht. Beim Summer Breeze hatte ich richtige Probleme, da meinen Backstage-Pass zu kriegen. Das war auch alles sehr spontan. Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich da irgendwie zu dem Chef gefahren worden in einem Auto und meinte so, ja, ich bin Drumtech für die und die Band. Und er fing erstmal an so, du. Ich so, ja, du bist Drumtech. Ich so, ja. Nee, das glaube ich dir nicht. Ich so, doch, na, für die und die Band. Nee, das denke ich nicht. So fing der halt wirklich an und da dachte ich mir so, ach nee, ich will jetzt nicht schon wieder die Thomann-Karte ausspielen. Tatsächlich glaubt einem keiner, dass man etwas kann, wenn man nicht sagt, ja, ich habe da und da gearbeitet, was sehr traurig ist. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe bei Thomann gearbeitet, ich weiß, was ich tue. Und er so, ach, sag das doch gleich, hier bitte. Und da habe ich mich dann schon ein bisschen veräppelt gefühlt. Ja, ich habe nur wegen dieser Karte, weil ich diese Karte ausgespielt habe, meinen Pass dann bekommen und habe mich dann schon sehr verarscht gefühlt.
Ja.
Aber das war noch nicht die einzigen Fälle, wo ich mal sowas erlebt habe. Zum Beispiel stand ich auf einer Bühne. Die Leute haben eigentlich gesehen, dass ich vorher abgebaut habe und stand da neben dem Drummer. Die haben uns so ein bisschen unterhalten. Und da war irgendwie eine französische Band dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und ich habe da halt aufgepasst, weil der was über eine Technik erzählt hat. Und da dachte ich mir so, okay, die Technik, die kann ich noch nicht. Würde ich gern zuhören. Und ich hatte dann eine Frage dazu. Und dann drehte der sich um und meinte so, that's drum stuff. Und ich dachte mir so, okay, ja, ich weiß. Und meinte dann so in etwa, ja, brauchst dich nicht zu interessieren, ne? Also weißt ja eh nicht, wovon wir reden, so unter dem Motto. Es reicht einfach nur zu sagen, dass es bei manchen Menschen einfach noch schwierig ist und noch nicht angekommen ist, dass tatsächlich das andere Geschlecht, was nicht so typisch im Kopf sich darstellen lässt, dass diese Personen tatsächlich auch was können, das Gleiche können oder Dinge vielleicht sogar besser können. Es ist
absolut
komisch, weil jeder denkt sich, hä, heutzutage, das sollte eigentlich gar kein Ding mehr sein. Aber doch,
ja, nee,
ist
ja,
es leider.
Klar. Klar, also die meisten Schlagzeugerinnen, mit denen ich gesprochen habe hier, die sagen alle, dass sie entweder, dass es mehr oder weniger alltäglich ist, dass man sich extra nochmal beweisen muss dass Mann bzw. Frau dann gar nicht erst für voll genommen wird, wenn sie dann da anfängt, ihr Zeug aufzubauen und so. Und dann so, dann stehen da diese Männer, ich habe sie echt vor meinem geistigen Auge, diese Techniker-Typen, das gibt so diese, also ist nichts, überhaupt nichts gegen Techniker, ne? Aber es gibt ein paar, die denken, dass sie dieses Klischee der 80er, 90er Jahre Techniker-Typen aufrechterhalten müssen. Und für die gehört halt eine Frau nicht auf eine Rockbühne. Und das ist so hitlerwälterisch und so idiotisch.
Ja, absolut.
Da war ich richtig sauer.
Ja, das ist auch so. Also es gab durchaus auch Kunden, die dann gesagt haben, nö, ich möchte mich nicht von ihnen beraten lassen. Ja, weil Frau.
Krass.
Ja, es ist wirklich
krass.
Aber Wahnsinn, dieses Thema muss man einfach nicht weiter ausweiten. Es ist schlimm genug.
Ja.
Ja, reden wir doch über ein paar schöne Dinge.
Ja, du, die Entscheidung liegt bei dir. Also ich finde es wichtig, auf Missstände ja, hinzuweisen. Aber wenn du sagst, das reicht, du hast es jetzt einmal gesagt und dann ist gut. Reden wir über schöne Sachen.
Ja, vielleicht noch abschließend einfach so an die Hörer eine kleine Message.
Gerne.
Ja, geht einfach unvoreingenommen an alles Mögliche ran, an alle Lebenslagen, an alle Menschen, die ihr kennenlernt und lasst euch dann einfach zum Positiven überraschen.
Ja, super. Grundsätzlich, also einmal das Thema, was wir vorbesprochen haben, natürlich, aber grundsätzlich finde ich das eine super Message, auf jeden Fall.
Danke.
was hast du noch, also du hast dich selbstständig gemacht, dann als Drumtech oder als Schlagzeugerin?
Hauptsächlich als Schlagzeugerin, also inzwischen werde ich angemietet von allen möglichen Coverbands oder mal Bands, wo ein Schlagzeuger ausfällt und dann pfeife ich mir ganz schnell richtig viele Songs rein und das ist so ein bisschen wie Bulimie lernen. kam auch mal vor, ich war auf Tour und dann kam eine Coverband an und meinte, ja, also wir haben irgendwie jetzt keinen Schlagzeuger mehr, haben in 2 Wochen einen Auftritt. Hier hast du eine Setlist, 40 Songs,
wie viele
let's go.
Waren das dann? Wie viel?
40.
40.
40 Boah, Songs krass. Und ich hatte kein Schlagzeug vor der Nase, weil wir halt viel on the road waren und dann habe ich mir das halt so im Kopf so abgespeichert und so in die Luft so ein bisschen gehauen und dann halt kurz vorher mal zu Hause gespielt, aber diese Challenge ist auf jeden Fall sehr amüsant. Es macht Spaß, dann zu sehen, dass man alles so geschafft hat. Genau, das mache ich gerade viel. Ich unterrichte unter der Woche, also Auftritte sind meistens am Wochenende. Unter der Woche unterrichte ich, habe da einige Schüler und sonst kommen hier und da halt entweder diese Drumtech-Jobs rein oder Restaurationsarbeiten. Ich restauriere nämlich auch sehr gerne.
Ach krass,
das
machst du auch?
Genau.
Geil.
Das habe ich auch beim Thomas so ein bisschen gelernt. Also es kamen immer mal Kunden an, die meinten, ja, da ist was kaputt, könnt ihr euch das mal angucken. Da haben wir natürlich die Ersatzteile rausgesucht und so weiter. Ja. Mal was neu geschliffen, die ein bisschen aufpoliert, hier und da was. Und das habe ich mir halt angeeignet und bin auch dort zu Thomas-Zeiten immer mal in Fabriken reingegangen in meiner Freizeit, habe mir halt was angeschaut, wie was hergestellt wird und dann auch gelernt. Also es waren kleine Betriebe dabei, es waren große Betriebe dabei und weiß deswegen
Wo
auch,
warst du da zum Beispiel? Kennt man da was?
Ich war bei Sonor, bei Meinl war ich und bei Rockstroh, die kommen aus Leipzig.
Ja. Kennst du die? Kenn ich alle drei.
Ja, ja klar. Die sind echt ganz tolle Menschen, machen tolle Arbeiten.
Ja, und das hast du ja wirklich alles dabei. Meine ist ja sehr groß, war ich auch schon. Die Beckenmanufaktur ist ganz, ganz toll, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ist wirklich eigentlich einzigartig. Sonor war ich früher endorsed, ich habe es aber nie in die Fabrik geschafft, leider. Das hätte ich mir wahnsinnig gern angeguckt. Genau. Und Rockstroh ist ja eher klein da, ne? Das ist ja eher so, die machen das mit ganz viel Liebe und Handarbeit.
Genau, die machen das ja wirklich aus purer Leidenschaft und Überzeugung zu Drums. Ja. Zu Sonor kam ich, weil, warte, was denn? Ach, ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hat da ein Mitarbeiter kurz vorher noch bei Thomann gearbeitet und wir haben uns so ein bisschen abgeklatscht. Der hat aufgehört, als ich angefangen hatte und dann angefangen habe. Ja, und dann bin ich halt da reingekommen durch diese Connections und habe da so einen kleinen Vortrag, bisschen PowerPoint-Präsentation bekommen und da habe ich mich sehr geehrt gefühlt. Ich war dort alleine, habe meine Mutti mitgeschleppt, weil ich nicht alleine dahin fahren wollte und die da auch sehr interessiert war. Ja, wir haben das immer so abwechselnd gemacht. Ich war schon mit ihr in einer Akkordeon-Manufaktur und sie mit mir dann halt bei Drums mit dabei. Ja, und da haben wir uns halt die Fabrik angeschaut. Aber am meisten hat mich natürlich dieses kleine Museum interessiert, was sie daran haben. ich liebe ja Vintage Drums abgerutscht.
Ja.
Und dann halt diese Entwicklung von Fußmaschinen zu sehen und auch von Hi-Hat-Maschinen, wie das von Lowboys dann zu diesen Hi-Hats gegangen ist, fand ich wahnsinnig toll.
Schön, also, und Sonor gibt es ja schon ein bisschen was länger, ne?
Genau, die gibt es ja schon richtig lange, seit 70, 1890, irgendwie so, ne? Schon ein ganz schönes Stück, wenn ich jetzt nicht gerade Mist erzähle, kann auch noch mehr sein, du.
Ist wirklich lang. Ich hab die Zahl auch nicht im Kopf, aber die gibt es wirklich lang.
Also zu Anfangszeiten, wo die Schlagzeuge erst entstanden sind, da waren die ja schon am Start.
Da waren die schon am Start, ja. Genau. Hast du, es gibt ein Stand-Up-Programm von einem amerikanischen Musiker, das heißt Stand-Up for Drummers. Hast du das gesehen zufällig?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Dann musst du dir das angucken, weil der hat nämlich unter anderem hat er in diesem Saal Schlagzeug aus jeder Epoche stehen und auch wirklich so ein uraltes Museumsstück und er spielt dann ein paar Mal, also auf jedem Schlagzeug einmal und wer da alles im Publikum sitzt und nachher noch mit auf der Bühne und so und es ist dazu, also man lernt richtig was, es ist richtig toll und es ist wirklich sau lustig. Es werden also alle Schlagzeuger-Klischees werden da ausgepackt und drauf rumgeritten und es ist wirklich Stand-Up for Drummers, kann ich sehr, sehr empfehlen.
Ah, Wahnsinn, das muss ich mir wirklich mal angucken. Also unbedingt. Das klingt richtig gut. Du meinst ja vorhin zu mir, du warst bei den 50 Jahre Jubiläum von Tama.
Ja.
Fand ich dort auch sehr schön, dass sie aus vielen Jahrzehnten da ein paar Snares hingepackt haben. Ja. Auch ganz toll, das hat mich sehr begeistert.
Ja, das fand ich auch toll, das fand ich wirklich gut. Ich war schon am Tag vorher da und konnte mir so ein bisschen in Ruhe alles angucken, ohne und da war einfach niemand und das habe ich sehr genossen, das fand ich richtig toll.
Ja, die hatten ja auch diese Warlords da ausgestellt und da war ich natürlich wieder ganz
on. Dann habe ich sie auf jeden Fall gesehen, mir ist der Name jetzt nur nicht geläufig.
Oh nein.
Ja, aber cool.
Okay, zurück zur Restauration. Ich habe mir das auf jeden Fall angeeignet, dann
neu. Das heißt, wenn jemand eine alte Trommel hat, die nicht mehr tut und wo der Lack ab ist sozusagen, dann kann er dich anschreiben auf Instagram und du sagst, schick ich guck mir das mal an oder was?
Genau, oder per Mail oder mal kurz anrufen und dann trifft man sich, je nachdem. Ich habe zum Beispiel, fang erstmal anders an. Entweder auf Wunsch mache ich das originalgetreu, dass man es halt, ich verändere dann nicht zu viel, ich verbessere die nur ein wenig und so, dass die originalen Bemalungen und der originale Stil halt noch beibehalten wird, klanglich als auch optisch, wenn das gewollt ist. Einfach nur, dass es halt stabil bleibt noch für einige Zeit, wenn es so ganz, ganz alte Trommeln sind, so von 1930 zum Beispiel. Habe ich auch mal eine Sonor restauriert für mich persönlich. Da war leider Farbe drüber gekleistert und die habe ich Stück für Stück dann entfernt, sodass das originale Design wieder zum Vorschein kam. Ja, sowas mache ich. Oder auf Kundenwunsch dann auch was Neues draus zaubern. Manche sagen, okay, du hast hier eine Trommel, bastel was draus, dann mache ich entweder einen Tisch draus, eine Lampe draus.
Ich habe aus meiner ersten Snare, meiner ersten Sonor Force 2000 Snare, habe ich mir eine Küchenlampe gebastelt.
Ach, cool. Ja, ich habe in meinem Schlagzeugraum, wenn ich jetzt so hinter mich gucke, in meiner Wohnung auch eine ganz alte Imperial Star 13 Zoll als Lampe hängen. Ist auch ganz geil. Cool.
Ja, oder schön.
In meinem Schlafzimmer auch auf sehr edel und gold gemacht, eine Tama Star Walnut. Die war mal ein bisschen kaputt, die kam kaputt an beim Lieferanten und dann wurde mir die einfach geschenkt. Ja, hier, weiß nicht, was ich damit machen soll. Deswegen habe ich da so eine gute Trommel als Lampe verbaut. Aber das ist nicht das, was ich so hauptsächlich dann mache. Ich nehme dann tatsächlich die Trommel und mache die neu, also neu folieren und neu graten. Oder wenn es halt gewünscht ist, wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt aus den 50er Jahren eine Snare habe, die haben eine runde Kesselgratung, dann packe ich die jetzt nicht da an die Gratungsmaschine und mache da 45 Grad Winkel, das nicht, sondern ich schaue halt, dass ich das geebnet kriege, dass halt wirklich diese runde Gratung beibehalten wird. Oder ich hatte auch letztens erst einen Kunden, wo eine ganze Ecke rausgebrochen war aus dem Kessel. Die habe ich dann wieder neu modelliert und genauso angepinselt, dass man es nicht gesehen hat. Also der Kunde hat auch nicht mehr gesehen, wo die Stelle rausgebrochen war.
Krass.
Und jetzt klingt es wie eine Eins. Dann hatte ich aber auch schon einen Kunden, der meinte, eigentlich, wir machen Umzüge. Wir können diese alte Lefima nicht mehr gebrauchen, die ist einfach überholt. Es gibt
alte was?
Lefima, Marsh Bass Drums.
Ah, okay. Mhm. War mir kein Begriff.
Ja, jetzt weiß ich es. Die stellen halt viel Marching-Kram her. Classic Drums, Zeugs. Und die war halt einfach schwerer als die es heutzutage gibt. Und dann meinte sie, na, ist doch schade, die dann wegzuschmeißen. Und die meinen auch so, das ist Musikverein-Geschichte, das können wir eigentlich nicht wegschmeißen, aber wir können sie nicht mehr benutzen. Und da meinte ich, okay, was heißt denn davon, wenn wir da LEDs reinbauen, dass wenn ihr in den Kindergarten seid, dass die Kiddies noch ein bisschen Spaß dran haben, da hat die so ein paar Effekte. Ja, die war schon sehr ramponiert. Hm. War zum Glück nicht verzogen, deswegen konnte ich da noch gut was rausholen. Hab das alles abgeschliffen und detailgetreu nochmal aufgepinselt. Also alles, was da mal drauf gemalt war vor Ewigkeiten, habe ich wieder neu konstruiert, ausgemessen, neu bepinselt und so weiter. Hab dann Lichter reingelötet und Fälle rausgesucht, die halt klanglich dazu passen. Ich habe vorher geschaut, was mögen die für einen Klang, ne? Wie soll es dann am Ende sein? Und hab das dann genauso wieder, also dem Klang entsprechend halt dann hergestellt. ja, auch so die Lichter, dass man die auch an- und ausmachen kann von draußen.
Ja, ja.
Ja, und dann wurde dem Ganzen halt einfach neues Leben eingehaucht. Das ist das,
was voll
ich
auch schön.
So ja. mache. Ich liebe das total, so ein bisschen rumwerkeln an historischen Objekten. Das
ja,
ist total
toll.
Meins.
Voll cool, voll gut.
Ja, danke. Ja, also auf Instagram sieht man da tatsächlich auch immer mal ein paar Videos davon oder ein paar Vorher-Nachher-Bilder, falls da jemand Interesse
cool.
hat.
Wenn du jetzt übst für dich, was für ein Schlagzeug hast du dann?
Ich habe einige Schlagzeuge tatsächlich da.
Ja, ja deswegen. Deswegen. Aber wenn du einfach für dich übst, wenn du einfach spielst, nicht für eine Band oder für irgendwas, wo du nicht sagst, okay, der Sound muss jetzt passen, sondern was ist denn Wohlfühlschlagzeug? Das ist vielleicht die Frage, auf die ich aus bin.
Das wäre dann das Tamastar Classic Walnut Birch. Schön ausgeglichen, klein wenig Wärme, Fülle. Aber auch ein bisschen.
Das kenne ich und das liebe ich.
Birkel, genau. Da sitze ich gerade viel dran. Also, mein Geschmack hat sich auch sehr verändert. Früher fand ich immer viel Attack super und jetzt bin ich eher so bei dem vollen, warmen Sound. Und bei dem Set fühle ich mich dann sehr wohl. Genau, da
ja,
übe ich
cool.
dran. Und,
Das spiegelt ja auch deinen Musikgeschmack wieder, beziehungsweise da, wo du dich dann musikalisch jetzt hin entwickelt hast. Das spiegelt ja dann den Schlagzeug. Soundgeschmack eigentlich genau wieder, ne?
Naja, also tatsächlich würde ich dieses Schlagzeug gar nicht mal so für Metal nehmen. Also man sieht ja auf den Bühnen sehr viel Star Classic Maple. Ich habe das nur ein paar vereinzelte Male gesehen, zum Beispiel bei Beyond the Black. Das ist ein Bobinga. Star Classic Bobinga wird auch nicht mehr hergestellt.
Nee.
Ja. Ist halt
weißt
auch
du, warum das nicht mehr hergestellt ist? Ist es wirklich, weil es Tropenholz ist?
Ich habe das damals beim Thomann so gehört, dass es nicht mehr deswegen hergestellt wird für Artists. Wenn aber noch Trommeln gefordert werden oder wenn die was brauchen, dann wird es wohl schon noch hergestellt.
Ja, ich hatte nämlich auf einer Tour ein Bobinga und das unfassbarste Schlagzeug, was ich je gespielt habe.
Ja,
ich liebe das so sehr.
Ja, ja. Ich suche tatsächlich auch seit Jahren nach so einem. Ganz früher beim Thomann stand auch mal ein Star Classic Bobinga da und ich wollte es unbedingt abkaufen, aber ich durfte nicht.
Nein,
ist so schön. Aber
du durftest als Mitarbeiterin durftest du das nicht kaufen, oder wie?
Es war mein Geschenk von vor Jahrzehnten gefühlt. Nein, von vor Ewigkeiten von Meinl direkt. Meinl wusste selber nicht mal mehr, dass sie es geschenkt hatten. Aber ja, und ich durfte es nicht haben. Jetzt stehen da die Drumcraft-Geschichten, weil sie halt zu Thomann gehören, also Thomann Eigenmark inzwischen. Ja, und das schöne Bobinga ist leider nicht mehr da, woanders verstaut.
No.
Ich hätte es so gerne
gehabt,
es war wirklich toll. Aber warum es auch nicht so gern auf Bühnen bei Metal-Bands gesehen wird, man will halt viel Attack, man will aggressiven, herausstechenden Ton und das schmiegt sich halt sehr an und ist auch für viele Tontechniker ein bisschen schwerer abzumischen. Da haben die sich auch in dem Aufnahmeraum beim Thomann in diesem, ja, wo die Bühne halt drin steht, in der PA-Abteilung, haben die sich immer mal ein bisschen schwerer getan als bei anderen Sets, auch wenn wir da halt andere Fälle draufgepackt haben für mehr Attack, zum Beispiel so ein Evans E-Mart, blieb trotzdem schwer, dann knackigen Sound rauszukriegen. Also natürlich geht es, kommt auch immer auf den Raum drauf an. Ich bin auch selbst kein Profi, ich habe da keine Ahnung von, das ist nur das, was ich so gehört habe. Alle Angaben, also alles, was ich hier sage, alle Angaben ohne Gewehr. habe ich immer gehört, dass man sich damit ein bisschen wohl ein bisschen schwerer tut. Und ich persönlich spiele auch ganz gerne so Funk-Groovy-Zeug, habe mich da auch lange reingefuchst und deswegen mag ich auch diesen vollen Sound vom Walnut Birch sehr gerne.
Ja.
Ja, aber auf der Bühne habe ich sonst immer ein Imperial Star gespielt, das war sehr neutral, hatte auch ein bisschen mehr Attack, ne, Pappelholz, nichts allzu hochwertiges, wie man weiß, aber es hat wirklich tolle Arbeit geleistet und ich habe das Set jetzt seit, 10 Jahren locker schon und was das alles mitgemacht hat, steht immer noch wieder eins und das hat halt für ein bisschen härtere Musikrichtungen sehr gut funktioniert.
Ja. Ja, cool. Wie viele Schlagzeuger hast du? Also komplette?
Oh Gott, jetzt muss ich mal nachzählen. Ich habe was geahnt, dass die Frage kommt. Sechs. Ja.
Ja, cool. Ja, sehr gut. Und wie viel ist Nerz?
Oh, das wird jetzt schwer. Scheibenkleister.
Überschlag grob.
13, 14.
Okay. Ja, ungefähr. Wow. Das ist
tatsächlich ganz schön viel.
Ja, sorry, ich sammle.
Nein, alles gut.
ja, also da bin ich ein bisschen verrückt, aber ich spiele die tatsächlich auch alle. Also jede Woche tausche ich mal aus oder packe meinen Schülern mal was dran, wenn die sagen, ja, der Sound, weiß ich nicht, gefällt mir heute nicht so, dann sage ich halt, ja, such dir eine aus. Passt schon. Meine Familie musste sich
heißt
auch
das, heißt das, du unterrichtest bei dir zu Hause?
Nee, ich habe meinen eigenen Raum, der ist 20 Minuten von meiner Wohnung weg.
Ach so, alles klar, super. Ja.
Also meine Familie musste sich da auch ziemlich dran gewöhnen, dass sie halt keinen Enkel kriegen, sondern immer wieder ein neues Snare vorgesetzt. Guck mal, kannst du mir mal bitte beim Transportieren helfen? Bitte beschnall meinen Sohn ordentlich an. Also auch ganz witzig, wenn ich so Geburtstag habe, sage ich, oh mein Gott, ich steuere mir halt ein bisschen was zu der Snare hinzu. Und wenn ich dann auf die Überweisung gucke, steht da, für meinen Enkel. Ja, das ist ein bisschen verrückt, aber das ist ganz süß.
Ja, sehr gut. Ja, teures Hobby, ne? Ja, beziehungsweise ist ja mehr als ein Hobby bei dir. Es ist ja deine Berufung.
Genau, also da habe ich zum Glück auch eine Ausrede, warum ich dann so viel brauche. Also das Material habe ich noch nicht und die Größe noch nicht und die Farbe, das weiß ich nicht, ne? Ja. Das ist sehr praktisch.
Ja.
Aber es wird auch alles gebraucht, von daher ist es gut so.
Ja, das ist gut. Wie alt sind denn deine Schüler so und wie gehst du da musikalisch ran? Weil dir hat es gut gefallen, so wie ich es verstanden habe, auch mal einen Song zu spielen. Machst du das mit deinen Schülern auch?
Ja, also ich habe auch irgendwie einen ganz anderen Unterrichtsstil als diese Musikschulen in der Umgebung, die ich so kenne oder auch andere Lehrer. Meine Schüler fangen bei 6 an, vorher unterrichte ich nicht, weil da ist die Motorik einfach noch nicht so gut ausgeprägt. Mhm. Und ich glaube, das Älteste, was ich gerade habe, ist 54. Hat aber auch schon mal eine Anfrage so von einem Rentner, das wieder auffrischen wollte, so um die 60. Ist komplett durch die Bank weg. Und ich schaue halt erstmal, in welche Richtung die gehen wollen. Also natürlich bringe ich denen alles bei, jede Musikrichtung. Aber schaue dann, dass wir halt das machen, dass sie motiviert bleiben. Ich baue immer mal Rudiments ein, wir machen manchmal so Practice-Pad-Stunden, Noten gibt es auch, aber so häppchenweise, weil ich genau weiß, dass das halt sehr trocken, sehr ätzend sein kann und dachte mir auch, hältst du den jetzt Büchern hin, wie das alle machen? Manchmal kriegen die Ausschnitte, aber sollen sich auch viel dann ausprobieren und austoben. Ich sage dir auch ganz oft, das ist okay, wenn du dich jetzt verspielst oder wenn das mal den einen Tag zu Hause nicht klappt. Du musst da jetzt nicht immer jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde üben. Also wenn es halt mal nicht klappt, schmeiß die Sticks in die Ecke, setz dich nächsten Tag dran. Und ich bin auch allgemein sehr entspannt. Ich gebe denen keine seitenlangen Hausaufgaben auf, sondern immer so ein bisschen. Und sag so, wenn du dazu kommst, kannst du mal üben. Und dadurch üben die halt. Das ist ein bisschen eine umgekehrte Psychologie. Ich habe mich schon mit so vielen Lehrern unterhalten, die gesagt haben, meine Schüler üben nicht, üben da nicht. Ich so, problemlos, die üben alle. Weil ich denen halt einfach keinen Druck mache. Ich sag halt, wenn du dazu kommst. Und deswegen sind die dann auch richtig on fire.
Cool. Ja super. Wenn das klappt, beste.
Ja, wir machen auch so immer mal so ein paar Workout-Stündchen oder ich stelle das Schlagzeug auf links um oder mal mit einer Hand spielen oder mal mit dem linken Fuß, weil es kann ja auch mal sein, dass irgendwas kaputt geht an der Fußmaschine. Dass der Beater mit dem rechten Fuß runterrutscht, du aber eine Doppelfußmaschine hast, also müssen sie das gleich mit links spielen. Oder der fährt Stick runter und bist manchmal so blöd wie ich und hast keine Tasche da an der richtigen Stelle liegen, ne? Dann musst du halt mit links weiterspielen, mit rechts oder mit links, also mit einer Hand halt weiterspielen. Sowas machen wir auch. Oder ich packe dir eine Sticktasche daneben und sage, okay, jetzt schmeiß mal den Stick weg, greift dir jetzt aus der anderen Tasche einen neuen, dass die halt für jede Auftrittssituation vorbereitet sind. Wenn sie es wollen, auch mal ein paar Sticktricks, ne? Aber das ist halt nicht primär der Unterricht und ich quatsche da auch nicht viel, sag mal ganz schnell, so, jetzt wird nicht mehr gequatscht, jetzt geht's weiter. Bin da auch schon ein bisschen strenger, aber versuche trotzdem alles lustig und mit Eselsbrücken zu erklären. Dadurch lernen meine Schüler tatsächlich auch sehr schnell. Also was die in einem Jahr können, ist wirklich beachtlich und da bin ich stolz auf meine Schüler und auch manchmal auch ein bisschen stolz auf mich, wenn ich halt so, ja, muss man manchmal auch sein, wenn ich halt klar, so sehe, Schüler an der Musikschule, da sollte ich auch mal kurz aushelfen, war eigentlich eine Katastrophe. 5 Jahre und das hat das gespielt, was meine Schüler nach der 3. Stunde spielen, so in etwa. Das tat mir dann halt ein bisschen weh, dass die so viel Geld investiert haben und dann halt keine Erfolge sehen. Ja, also bin da schon ziemlich hinterher. Meine Schüler, die leisten gut was und ich bin stolz auf jeden Einzelnen.
Ach, schön.
Ja.
Ja, ja, das ist so cool. Das ist doch schön. Ja. Ja, super. Ich bin schon ziemlich am Ende.
Ach, am Ende.
Mit der Folge. Auf den Keks, ja. vielen Dank, Anni. Das war sehr, sehr aufschlussreich und sehr interessant, was du erzählt hast.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
Super gerne. Ja. Ja, ey, und dann, das mit dem Restaurieren, das finde ich sau cool. Und vielleicht werde ich das mal in Anspruch nehmen.
Ach, das würde mich sehr freuen, ja.
Ja,
dann
cool.
Du weißt ja jetzt, wo mein Hamster wohnt, hä?
Ja, stimmt. Alles klar. Dann läuft man sich ja vielleicht mal auf dem einen oder anderen Festival über den Weg. Würde mich sehr freuen.
Ja, hoffentlich.
Voll gerne.
Dann.
Also, vielen Dank und bis bald.
Ja, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Bumm, Zack. Bis zum nächsten Mal.